Lieber Gregi, du hast mir ja das Buch geschenkt, Cum-Ex, Milliarden und Moral, von der Anne Brohilke.
Kannst du gerne mal anfangen.
Ich habe dann ein bisschen geforscht, es ist ja ein verdammt geiles Buch. Und es gibt auch Podcasts zu dem Thema. Kennst du den Podcast mit dem Kai-Uwe Steck vom Cum-Ex-Täter zum Kronzeuge? Das ist verdammt geil, der schildert, wie er den Berger in Zürich trifft. Und ihm sagt, du, ich gehe jetzt dann zu der Staatsanwaltschaft, komm doch mit. Und der Berger will dann scheinbar nicht mitkommen.
Genau.
Musst du hören?
Genau. Nein, ich bin natürlich auch schon, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich angefangen, deep dive. Und der Staat tatsächlich am Zürich Flughafen haben sich getroffen, in einem Sitzungszimmer. Und Herr Berger hat nicht mitkommen. Genau. Und dann ist der Kai-Uwe Steck allein gegangen und gilt er eben als Kronzeuge. Schildert dort auch in dem Podcast gut, weil es eben keine, nicht wirklich Kronzeugerregelung gibt. Ist aber auch eine streitbare Persönlichkeit.
Ja, ja, nein, das ist doch klar. Jeder hat das, tut sein Züppli kochen.
Genau.
Aber das mit dem Kronzeugen ist jetzt eine super Überleitung, weil ich habe heute auch analog von dir einen Fall vorbereitet, den ich dir schildern möchte. Dort geht es unter anderem auch um einen Kronzeugen. Ich habe ein paar Fragen dann zu dem Straffall, den ich gerne mit dir näher besprechen würde. Ich tue dir mal den Fall schildern.
Sehr gern. Ich darf mich in dem Fall entspannt zurücklehnen, wie Geschichten aus der Geschichte.
Genau. Das ist gut nachgeschichtlich.
Ja, kennst du den Podcast, Geschichten aus der Geschichte?
Ja, ja, natürlich. Ja. Der Begriff Stammheim, oder? Das ist doch so ein Klang wie Stahl. Stammheim. Und das ist aber ein Ort. Du lachst so. Und in den 70er, 80er Jahren war das auch ein Zustand gewesen. Es war ein Gerichtsgebäude im Sicherheitsmodus. Und das ist ein Ort, wo dann ein Strafprozess mehr wie Politik gewirkt hat, als wirklich ein Strafprozess. Und irgendwie macht es jetzt im Nachgang auch ein bisschen den Eindruck, dass sich das Klima hat so die Rolle ein bisschen verschoben. Aus Richter und Staatsanwalt sind die Verteidiger vom Staat geworden. Und auch eine Verteidigung per se war mal etwas Verdächtiges gewesen in diesem Stammheimprozess. Damit man noch den Fall versteht, den ich dir erzähle, möchte ich kurz zurückspulen. In den 70er Jahren hat der RAF Anschlag verübt. Entführungen, Mörd etc. Im 1977 ist der sogenannte der deutsche Herbst ist komplett eskaliert mit der Entführung vom Schleier. Das Land war komplett in Alarmbereitschaft. Und die Atmosphäre hat sich dann nicht nur in der Polizeiarbeit und in der Politik gezeigt, sondern auch im Gerichtssaal. Und der Strafprozess macht zumindest aus heutiger Sicht den Eindruck, dass es eine Front war. Und wer dort die Strafverteidigung geführt hat, war schnell im Verdacht, nicht nur Mandanten zu verteidigen, sondern die politischen Sachen an sich. Das Klima fällt jetzt der Fall von Peter Jürgen Brock. Der Herr Brock war Teil der RAF, hat sich dann aber von der RAF abgetrennt. Und zwar schon vor seiner Festnahme. Festgenommen wurde er dann im Januar 1981 in Hamburg. Die Festnahme war dann mit der Erwartung verbunden, dass er als Aussteiger ein möglicher Kronzeuger ist. Und damit haben wir den Bogen zurückgeschlagen zum Kai-Uwe Steck. Und man hat gehofft, dass er natürlich Namen nennt, Details und andere Leute belastet. Der Brock hat sich aber dieser Kooperation entzogen. Und stattdessen ist er an die Öffentlichkeit gelangt, und zwar im Februar 1981 mit einem grossen Interview im Spiegel. Dort hat er seine Abkehr erklärt von der RAF. Er hat beschrieben, warum er nicht mehr mitmacht. Gleichzeitig hat er aber gesagt, ich verrate meine früheren Genossen nicht. Und aus Sicht der Anklage, der Strafverfolger, hat das widersprüchlich gewirkt. Einerseits war er Aussteiger oder hat sich als Aussteiger verkauft, hat aber blockiert, was natürlich die Strafverfolger von ihm erhofft haben. Und dann hat man das Interview gegen ihn gekehrt mit der Begründung, ihm ist ja um Selbstinszenierung gegangen, er betreibt ein Doppelspiel, er wollte einfach Geld machen mit seiner Geschichte. Der Bock selber stellt es ganz anders dar, er sagt sinngemäss, er hat mit der Veröffentlichung von dem Interview im Spiegel einen Anschlag verhindern. Und er hat so verhindern, dass es auch keine Verhaftungen gibt. Also hat die Polizei und der RAF gleichzeitig warnen und indem er den Plan öffentlich gemacht hat, hat er ihn verbrennt, damit niemand stirbt. Und die Zwischenposition, die ja jetzt grundsätzlich, wenn man das als als echt anschaue, das kann ich natürlich nicht beurteilen, würde man ja sagen, es ist etwas Nobles. Aber durch das hat er im Verfahren hat er sich angreifbar gemacht. Und zwar auf beiden Seiten. Die RAF hat den Verrat vorgeworfen und die Bundesanwaltschaft Verweigerung. Und eben im Doppelspiel. Und genau in dem Moment kippt nachher auch die Temperatur in seinem Strafverfahren. Also aus dem Aussteiger, dem er ein faires Verfahren in Aussicht gestellt hat, kommen wir noch dazu, ist dann ein Gegner geworden. Und an dieser Stelle kommt jetzt ein Strafverteidiger, das war der Heinrich Hannover, ins Spiel. Der Hannover war damals mal ein sehr renommierter Strafverteidiger und er hat auch schon in diversen politischen Verfahren die Verteidigung geführt. Und er hat auch Stammheim kennt, und zwar ziemlich genau. Weil schon 1975, kurz vor dem Stammheim-Prozess, haben Bader, Meinhof, Raspe und Enslin neue Verteidiger suchen. Das war der Grund, dass dort ihre eigenen Verteidiger ausgeschlossen worden sind, zum Teil. Die Hintergrund möchte ich jetzt nicht eingehen. Auf jeden Fall hat man dort neue Verteidiger gesucht. Die Beschuldigten haben natürlich Verteidiger gesucht, denen, die sie können vertrauen konnten. Und in diesem Zusammenhang ist der Jean-Carl Raspe hat versucht, den Hannover als seine Verteidigung zu gewinnen. Und er hat ihn versucht zu überreden, aber der Hannover hat abgelehnt. Und nicht, weil er jemanden Angst hatte vor diesem grossen Fall, sondern weil er grundsätzlich skeptisch war. Weil er hat erlebt, wie sehr die Beschuldigten in diesem Stammheim-Prozess quasi der Verteidigung wollten vorgeben, wie sie die Verteidigung zu führen hat. Also die hatten starke Erwartungen gehabt, wie die Anwälte zu arbeiten hätten. Und das ist vor allem um politische Dramaturgie gegangen und nicht um juristische Arbeit. Und er hat die äußeren Bedingungen gekannt, die im Stammheim-Prozess zum Träger gekommen sind. Also die Verdächtigungen, Beschimpfungen, die entwürdigenden Durchsuchungen der Anwälte beim betretenen Gerichtskomplex. Das hat er gekannt und er hat auch das Terminregime gekannt, das seine Kanzlei komplett lahmgelegt hätte. Da bist du nämlich monatelang praktisch nichts anderes machen können, als dort verteidigen. Und damit ist ein riesiges finanzielles Risiko einhergegangen, weil die Pflichtverteidiger-Honorar, das ist über Pauschalgebühren abgegolten worden und haben natürlich die realen Kosten von einer Kanzlei nie und nimmer gedeckt. Und dazu ist natürlich noch ein großes Stigma von, du bist ein Terroristenverteidiger. Der Hannover hat dann gesagt, irgendwo hat mein Verteidiger-Idealismus seine Grenzen und hat das Mandat vom Raspe abgelehnt. Und zwar seine Grenzen hat er da gesehen, wo seine Gesundheit, seine eigene Existenz und die eigenen finanziellen Möglichkeiten massiv tangiert sind. Also hat er gedacht, er meidet Stammheim. Und genau darum ist so bitter die Geschichte, die ich jetzt nachfolgend erzähle. Denn 1981 wird eben der Bock festgenommen und der Hannover hat seine Verteidigung übernommen. Und er geht zuerst davon aus, dass das ein handhabbares Verfahren ist. Und vor allem organisatorisch. Weil der Bock ist ein Aussteiger und hat ihm ein faires Verfahren zugesagt. Und dann ist eben die Lage gekippt mit dem Interview im Spiegel. In dem Moment, wo die Bundesanwaltschaft gemerkt hat, dass der Bock eben nicht als Kronzeuge benutzt werden kann, hat man ihn auch in Stuttgart-Stammheim angeklagt. Nur schon die Frage, ob jetzt der Prozess in Hamburg, Hannover oder Bremen oder eben in Stuttgart ist, ist natürlich logistisch schon mal eine massive andere Ausgangslage. Gleichzeitig hat die Bundesanwaltschaft noch eins draufgesetzt und hat beantragt, dass man den Hannover als Pflichtverteidiger entpflichtet. Und man soll ihm doch einen Verteidiger aus Stuttgart stellen. Aber der Bock hat natürlich unbedingt den Hannover wählen, weil es dort ein Vertrauensverhältnis gegeben hat. Und natürlich in dem Moment ist natürlich eben dann gleich der Verteidigeridealismus, der spielt. Und du als Verteidiger, wenn man dich natürlich loswerden will, dann erregt sich jede Widerstandszelle in dir. Und der Hannover hat natürlich auch dann gesagt, nein, so geht es dann doch auch nicht. Und er ist im Verfahren geblieben. Der Preis war dann aber hoch gewesen. Man hat dann 15 Monate fast jeden Tag verhandelt. Immer in Abend rein. Das heisst, der Hannover hat dann quasi nach Stuttgart müssen ziehen. Die Terminierung war so, dass man einmal ganz kurzfristig disponiert hat. Also weitere Termine konnte man nicht mehr wahrnehmen. Also die Praxis in seiner Kanzlei musste stillstehen. Und das Honorar hat seine Kosten bei weitem nicht gedeckt. Parallel war das Klima sehr feindselig. Also immer die Durchsuchungen vom Anwalt auch, dann einen feindseligen Ton und eine rigide Ablehnung von allen Anträgen. Also es war nicht einfach nur ein strenges Klima, sondern es war zermürbend. Und wenn der Hannover das selber so schildert, dann kann man davon ausgehen, dass jemand, der der weisen politische Prozess schon gestellt ist, also dass der nicht aus Zucker ist. Also es war doch nochmal eine andere Liga gewesen. Der erste Prozess war vom 25. Januar 1983 bis zum 7. Mai 1984 gewesen, vor dem 2. Strafsenat vom Oberlandgericht Stuttgart. Am Ende ist die Verurteilung gestanden, dreimal lebenslänglich plus 15 Jahre. Es ist hier gegangen um gewisse RAF-Komplexe aus dem Jahr 1977, wo man ihn als Mittäter auch verurteilt hat. Ganz zentral in diesem Prozess war die fachliche Frage, ob der Bock zu Tatzeitpunkt drogenabhängig war. Und falls ja, hat die Abhängigkeit seine Schuldfähigkeit vermindert. Dazu hat es ein Gutachten von einem Professor Hans-Jochen Rauch. Das war ein pensionierter Heidelberger Psychiater. Die Verteidigung hat das Gutachten für mangelhaft erachtet. Namentlich hat ein Gedankengang gestört, der wie ein Kurzschluss wirkt. Weil der Gutachter hat gesagt, wenn Bock die Taten begangen hat, wie sie die Anklage umschreibt, kann er nicht drogenabhängig sein. Bei dem behauptet der Tatbild, sei so ein Zustand ausgeschlossen. Für die Verteidigung war natürlich der Schluss methodisch falsch gewesen, weil es letztlich auch die Unschuldsvermutung unterläuft. Man hat dann versucht, den Gutachter Rauch als befangen abzulehnen. Und man ist mit Vorwürfen aus der Kriegszeit, weil Medienrecherchen haben ergeben, dass der Rauch eine NS-Vergangenheit hatte. Der Rauch selber hat alles bestritten. Und die Bundesanwaltschaft hat dann nicht mit Aufklärung reagiert von diesen Vorwürfen, sondern mit Ablenkung und Gegenschlägen. Es ist dann nach langem Hin und Her tatsächlich dazu gekommen, dass man den Rauch als Sachverständiger abgelehnt hat. Aber es ist dann noch kurzfristig zu einer Aufschnaufe gekommen auf Verteidigerseite. Denn dann ist etwas Spezielles passiert. Der abgelehnte Gutachter ist als Zeuge befragt worden vom Gericht. Weil Sachverständige hat man können wegen Befangenheit ablehnen, Zeugen nicht. Also man hat dann einfach durch eine andere Tür versucht, wieder einzuführen. Und dann hat der Mann, der als Gutachter nicht mehr tragbar war, wegen seiner Vergangenheit, plötzlich auf anderem Weg seinen Befund erstatten. Parallel hat dann das Gericht noch auf einen neuen Gutachter gesetzt, nämlich einen Gefängnisarzt namens Engel. Die Verteidigung hat darauf beharrt, dass eine unabhängige Expertise gemacht werden muss, was das Gericht blockiert hat. Die Verteidigung hat dann einen Sachverständigen selber geladen. Das kann man in Deutschland, das kann man ja leider in der Schweiz nicht, aber in Deutschland hat man das zumindest in den 80er Jahren können. Und dann hat man das Gericht gar nicht anders können, als das von der Verteidigung selbst geladene Sachverständigen vor Gericht hören. Das war ein Professor Specht. Man hat dann nicht anders können, als dem Specht Zugang zum Beschuldigten, zur Exploration zu öffnen. Aber das hat man dann gemacht mit der Anordnung, dass er nur dürfen explorieren, die beschuldigte Person in Anwesenheit vom Anstaltsarzt. Und der Anstaltsarzt ist nicht der ärztlichen Schweigepflicht unterstanden. Also die Anklage, die hat dann die Wahl gehabt, entweder nicht zu kooperieren oder zu kooperieren und dann fließt alles, was sonst am Arztgeheimnis untersteht, ins Verfahren ein. Also ist dann die Frage, was hat so eine eigene Exploration noch für einen Wert? Also war es sehr schwer, ein unabhängiges Gutachten zu erstellen. Die Verteidigung hat dann darauf reagiert, indem sie Professor Leon Schwarzenberg aus Paris ins Verfahren eingeführt hat. Der hat nämlich 1977 und 1978, das sind der Zeitpunkt, hat er den Peter-Jürgen Bock untersucht. Und er hat dann berichtet von massiven Einstichspuren, von zerstochenen Venen, also auf klare Hinweise von einer intensiven Benutzung von Spritzen. Das hat dann nicht zu bequemen Thesen gepasst. Keine Abhängigkeit. Was dann dort noch für Aufregung gesorgt hat, dass der Französisch geredet, der Schwarzenberg, es ist dann sehr schlecht übersetzt worden, sehr verwässernd. Also weitere Aufregung, aber trotzdem ist der Eindruck geblieben, dass die Drogenabfrage klar erstellt ist. Trotzdem hat es dann dreimal lebenslänglich plus 15 Jahre gegeben. Da ist man in die Revision gegangen. 1985 ist dann der Schuldspruch aufgehoben worden. Das Gericht, also der Bundesgerichtshof, hat eine mögliche Verminderung von der Schuldfähigkeit nicht als ausgeschlossen gesehen und hat die Sache nochmal zurückgewiesen. Es ist dann zu einem zweiten Prozess gekommen, 1986, von einem anderen Strafsenat. Dort war der Ton weniger, deutlich weniger vergiftet gewesen, viel mehr Normalität. Und am Ende war dann die Strafe gewesen, lebenslänglich. Der Bock, vielleicht um das auch noch schnell zu sagen, ist dann 1998 nach 17 Jahren vorzeitig auf Bewährung entlassen worden. Der erste Vorsitzende Richter vom ersten Prozess hat Karriere gemacht. Der Rauch ist weiter Gutachter geblieben. Die Ermittlungen wegen seiner NS-Verstrickungen sind eingestellt worden. Ein Verfahren wegen seiner Falschaussagen von in der Hauptverhandlung ist auch eingestellt worden. Also es ist dort in dieser aufgeladenen, polarisierenden Zeit weniger um eine Urteilsfindung gegangen. Also nicht unvoreingenommenes Gericht, sondern von Anfang an sehr feindselig, wo halt auch die Verteidigung betroffen hat. Also es ist, glaube ich, wenn man sich da tiefer mit diesen Stammheimer Prozess befasst, sieht man, wie eng oder wie sehr halt auch Richter Teil von einer öffentlichen Meinung sind und wie schwer es ist, sich dort auf seine Rolle zurückzubesinnen. Ich möchte jetzt in diesem Zusammenhang ein paar Fragen mit dir diskutieren, Gregi. Also zuerst hat man ja gemeint, er ist ein Aussteiger und hat ihm da Versprechungen gemacht, falls er zusammenarbeiten will. Und nachdem der Bock eben sich öffentlich distanziert hat mit dem Interview im Spiegel, ist dann die Stimmung spürbar gekippt. Erlebst du das auch so heute? Dass je nachdem, wie man sich im Verfahren einlädt, ob man kooperiert oder nicht kooperiert, dass man da ganz anders behandelt wird für letztlich genau das Gleiche?
Vermutlich unterscheidet die Schweiz hat schon noch immer noch Deutschland, was viel unmittelbarer und schneller zu einer Anklage und zu einem Aufarbeiten im Rahmen von einem gerichtlichen Verfahren kommt. Also dass die Stimmung kippt während einem Hauptverfahren, erlebe ich eigentlich nicht. Dort haben wir selten mehrtägige Hauptverfahren, wo man so eine Dynamik beobachten kann. In einem Vorverfahren kann das durchaus sein. Ich überlege jetzt mir aber gerade, ob das von einer Kooperationsbereitschaft abhängig ist. Das habe ich vermutlich noch weniger erlebt. Weil wir kennen ja die Mittel nicht. Wir haben ja nicht so eine Grundzeugregelung, wo man dann Zusicherungen hat für eine mildere Bestrafung oder so. Was wir kennen, ist das abkürzte Verfahren. Und dort hat es vielleicht auch schon gegeben, dass wenn der Deal geplatzt ist und man sich nicht einigen konnte und dann vielleicht ist etwas unverwertbar, dass der Staatsanwalt und der Staatsanwalt ein bisschen säcker war und das Verfahren ein bisschen schneller und direkter zum Abschluss bringen ohne dass man irgendwie grosse Rücksicht nimmt auf andere Argumente.
Aber du hast doch schon, dass dann so einmal eine Telefondiplomatie stattfindet und dass man dann so versucht, das quasi das abgekürzte Verfahren auf Seite der Staatsanwaltschaft der beschuldigten Person schmackhaft machen, im Sinn, hey, wenn du da würdest, allenfalls belasten, würde man da ein gutes Ergebnis finden. Oder dass man sagt, hey, wenn du da geständig bist, dann lassen wir dich aus der Haft raus. Also da findet ja schon durchaus so Mechanismen statt, womit Druck oder Belohnung geschafft wird?
Das gibt es sicher, das ist eine Realität, aber ich habe es jetzt nicht in Erinnerung in meinen Fällen, dass sich dann die Stimmung extrem gekippt hat, wenn man sich nicht gefunden hat oder so. Das habe ich jetzt noch nicht, das kann ich jetzt nicht gerade...
Aber du hast dich doch auch schon unglaublich aufgeregt, wenn man irgendeine Zusage gemacht hat und sich dann auf einmal seit der Staatsanwaltschaft nicht mehr daran gehalten hat, weil man irgendwo meint, irgendetwas noch Neues gesehen zu haben.
Ja, das ist mir in 18 Jahren zweimal passiert. Und die zweimal habe ich mich sehr aufgeregt. Aber 99% der Fälle klappt das eigentlich gut. Und man kann sich auf so informelle Absprachen verlassen.
Aber über deine Frage... Und das ist ja auch, sagen wir, das Besuchsregime. Dürfen Angehörige die beschuldigte Person besuchen? Sind die Auflagen mit Tonband? Ist die Auflage sogar, dass noch jemand dabei sitzen muss, um vermeintliche Kollusionshandlungen zu vermeiden? Also da hat ja die Staatsanwaltschaft schon viel Spielraum. Und ich hatte dann auch immer Angst gehabt, weißt, mit dem Phasenmodell, das wir jetzt hier in Zürich haben, wo ja dann auch wieder die Staatsanwalt im Leid ist und kann sagen, ja, einer darf in diese Phase übertreten oder nicht, hat man doch nochmal ein Druckmittel, das man natürlich spielen kann.
Ja, eben, ich überlege, ich habe das in meiner Arbeit, erlebe ich das zu wenig, dass es eine Dynamik gibt, dass wenn man irgendwie nicht kooperationswillig ist, dass sich dann das Klima völlig ändert. Ich finde, das Klima entscheidet sich vermutlich ganz am Anfang. Einerseits, was sind für was sind für Verteidiger Innenpersönlichkeiten, was sind für Persönlichkeiten auf Seite von Strafverfolgung herum, matcht das oder nicht. Und dann erlebe ich aber dann wenig Entwicklung in eine schlechte.
Also es ist entweder schlecht oder es ist entweder gut.
Ja, vielleicht.
Es ist entweder sachlich oder es wird unsachlich.
Genau, ich denke, man muss einfach von Anfang an auch offen spielen. Und auch wenn beide Seiten sagen, schauen Sie, so weit kann ich gehen, aber dort und dort ist es für mich unsicher, ich muss Rücksprache nehmen, ich weiss es noch nicht wie mir, wenn wir sagen, wir müssen aber das zuerst mit der Klientschaft besprechen und sie müssen es mit der Leitung besprechen. Solange man die Vorbehalte macht, dann ist es immer noch fair und dann kann es halt sein, dass es mal nicht klappt, aber dann ist es, solange das transparent gezeigt worden ist, ist es für mich problemlos.
Ja, nein, das meine ich ja nicht, dass Absprachen allenfalls dann nicht eingehalten werden, sondern mehr, dass man das Gefühl hat, weißt, es wird ein bisschen unfair geschaffen im Sinn von, nein, vorzeitiger Strafantritt wird nicht bewilligt, weil einfach das Haftregime einfach restriktiver ist. Besuchsbewilligung wird sehr, sehr zurückhaltend bewilligt. Ich meine, da hast du ja schon Sachen, wo du, und du siehst ja dann über Briefe rausgehen, über allenfalls die Psyche, die dann halt mitlos ist, weisst du dann sehr schnell, sehr gut, wie die psychische Situation von dieser beschuldigten Person ist.
Ja, vielleicht bin ich zu naiv, aber ich erkenne selten eine Agenda dahinter, dass man das so spielt, um jemanden gefügig zu machen. Gut, also natürlich am Anfang bei der Haftübernahme selbstverständlich, aber dort kommuniziert man auch offen miteinander. Brauchen Sie etwas?
Aber ist denn zulässig, Gregi, dass man sagt, wenn Sie heute das Geständnis ablegen, kommen Sie raus und sonst gibt es halt Untersuchungshaft? Im Wissen, dass eben das ZMG sehr schnell die Untersuchungshaft eben bewilligt.
Ich finde, es kommt wirklich darauf an, wie man sich dort begegnet. Und ich meine, dass man das Faktische anerkennt, dass ZMG einfach alles durchwinkt. Ich meine, den Umstand, den muss man einfach auch aus Verteidigersicht annehmen. Mit dem muss man versuchen, die bestmögliche Lösung zu machen. Auch wenn es einem nicht passt und auch wenn man das Gefühl hat, ja gut, das ist jetzt wirklich fast schon beugend und das ist, vielleicht habe ich dort mein Rechtsstaatsherz schlägt jetzt sicher anders, als man dann im konkreten Fall, dann muss man sich damit abfinden, dass man ein möglichst gutes Resultat für die betroffene Person findet und dann hat es halt vielleicht mal einen nötigen Aspekt, wo man, aber man lässt sich auf die Diskussion ein. Wenn man sich auf die Diskussion einlässt, dann muss man sich nachher auch nicht darüber beklagen.
Nein, natürlich. Ich bin mir viel lieber, man führt die Diskussion und die Fronten sind klar, weil dann kann die beschuldigte Person auch klar entscheiden, mache ich jetzt das Zugeständnis oder nicht. Und das Problem ist einfach, dass man sich mitunter sehr weit von einer Wahrheit entfernt. Aber es ist dann ein Abwägen. Und der Scherbenhaufen, wenn du in Haft musst, ist einfach derart immens, dass du je nach Deliktschwere halt sagst, okay, dann beiße ich halt in den Sauriöpfen.
Eben, ich meine, wir reden jetzt natürlich über sozusagen normale Fälle, was du jetzt da sehr eindrücklich geschildert hast. Es hat natürlich ganz eine andere Flughöhe, insbesondere weil es halt eine extrem mächtige politische Komponente hat und es tatsächlich ein Schwarz-Weiß, also wirklich ein Denken in Gräben ist. Also es ist ein Kampf, wirklich. Es ist Strafverteidigung ist Kampf, aber auch Strafverfolgung ist Kampf dort gewesen. Und ist man weit weg gewesen von irgendwelchen Kooperationen. Mich würde jetzt schon wundern, in deinem Fall, wie denn das gewesen ist. Also man garantiert dem Herrn Brock ein faires Verfahren. Ich meine, es ist vermutlich fernab von irgendwelchen Zusicherungen gewesen, sondern...
Nein, man hat dann so gesagt, man klagt nicht in Stammheim an, man macht quasi... Weißt du, es ist dann schon ein riesen Unterschied, ob du in Stammheim mit dem politischen Klima, mit der Öffentlichkeit anklagst oder ob du das einfach als Strafverfahren in Bremen oder Hamburg führst.
Aber vielleicht war es auch mehr ein Zeugchen gewesen. Vermutlich hat ja der Herr Hannover oder der Herr Brock nie gesagt, wir nennen die Leute, sondern man hat sich das einfach implizit erhofft.
Ja, ja, natürlich, ja. Jetzt, in dem Fall ist es eben so, dass dann die Bundesanwaltschaft wieder Gerichtsstand ausgesucht hat. Kennst du das in der Schweiz auch? Dass man quasi als Strafverfolger die Zuständigkeit vom Gericht ein bisschen nach der Kultur auswählt. Also wie streng das Gericht ist, wie verteidigerfindlich, wie hardlinerig oder nicht.
Also man zuerst, in den wenigsten Fällen kann man sich ja tatsächlich auswählen, sondern da haben wir klare Regeln und sonst gibt es halt das Gerichtsstandskonfliktsverfahren, das regelt. Ein bisschen kennen wir es ja beide bei dass man gewisse Haftanträge stellt, so dass dann Zürich am Samstagmorgen zuständig ist.
Und nicht das Landgericht,
dass man sich dort noch mehr hofft, dass man dieser rigiden ZMG-Praxis im Bezirk Zürich noch mehr nachgelebt wird. Wobei ich mittlerweile sehe, ich da keinen grossen Unterschied mehr zu Landgericht. Die Bundesanwaltschaft kann eben auch entscheiden, wo es das ZMG geht, bei einer Amtsstelle oder in Bern beim Hauptsitz.
Irrtum vorbehalten. Man hört sich ein bisschen so aus Verteidigerkreis, dass das Zwangsmassnahmengericht Kanton Bern ist auch ein willkommener Ort, wo die Bundesanwaltschaft gerne andockt.
Und sonst kenne ich es weniger bei der Hauptsache. Dort kann man eigentlich nicht mehr gross wählen. Ich denke, wenn man mal im Vorverfahren eingeloggt ist, dann ist auch klar, wo nachher an welchem Gericht, dass es nachher
also der Gerichtsstand bestimmt sich ja eigentlich nach dem schwersten Delikt.
Also wir haben ja beide Erfahrungen, in welchen Regionen in der Schweiz man lieber mit gewissen Delikten geht und in welchen Regionen mit anderen weniger. Oder es gibt so ein bisschen so SVG, BM und so, da gibt es teilweise verschiedene Handhabungen. Aber ich mache die Erfahrung nicht, dass da die Möglichkeit besteht, von der Staatsanwaltschaft bei einem bereits eröffneten Vorverfahren dann oder Gerichtsstand wählen.
Ja, das erlebe ich auch so. Denn eben die Bundesanwaltschaft hat ja den Rechtsanwalt Hannover loswerden als Pflichtverteidiger und einen lokalen Stuttgarter Verteidiger einsetzen. Was ja auch ein komisches Dilemma war, weil der Hannover hat ja eigentlich das Verfahren gar nicht führen. Es geht auch um Vertrauen und Kontrolle. Wie erlebst du das mit unserer Staatsanwaltschaft? Gibt es da auch, dass man unliebsame Verteidiger loswerden will? Und wie macht man das?
Also ich bin offenbar kein unliebsamer Verteidiger, weil ich erlebe das eigentlich nicht. Klar, wenn der Wunsch von der Klientschaft kommt, ist es etwas anderes. Es wird manchmal ein bisschen gemunkelt, dass es ja die Möglichkeit von Direktanrufen gibt bei der Picke. In Zürich hat man 5 Picke in 24 Stunden.
Also 5 Anwälte haben Picke in 24 Stunden.
Und da gibt es die Möglichkeit von der Staatsanwaltschaft dabei, bei besonderen Fällen, dass man direkt anrufen
darf. Also dass man den Anwalt unter diesen 5 einen auswählen kann.
Genau. Das passiert aber praktisch gar nicht mehr. Also das gibt die statistischen Auswertungen sind dort eigentlich immer besser, dass das immer weniger der Fall ist. Ja, kann ich leider...
Nicht leider, nein. Wenn mir ein erfreuliches Fazit... Nein.
Das mal an. Ja,
ich habe schon erlebt, dass man so pro forma Anrufe macht. Die beschuldigte Person wünscht jemanden, sagen wir jetzt mich, und dann gibt es ein Telefon von der Polizei am Abend um 10 Uhr. Und das war es dann. Also man versucht es dann nicht nochmal. Man gibt dann vielleicht sogar eine Nummer, die ins Leere läutet. So Sachen erlebst. Aber ich glaube nicht, dass das dann der Verteidigung per se gilt, sondern einfach im Umstand, dass man das einfach unkompliziert organisieren will. Und dann läutet man halt aufs Picke an und dann hast du einen Anwalt organisiert und dann denkst du, er hat ja einen Anwalt und jetzt wollte ich mir das Leben kompliziert machen, indem ich jetzt einem gewünschten Anwalt nachrenne. Ich habe ja jetzt jemanden organisiert.
Genau, sie sind natürlich auch an Fristen gebunden und immerhin ist die Praxis jetzt im Kanton Zürich schon so, dass in den ersten Tagen nach dem Anwalt von der ersten Stunde, selbst wenn die Person schon bestellt worden ist, dass man da das Vorschlagsrecht im Nachhinein noch gewähren lässt und dass es dann unkompliziert und eigentlich nahezu voraussetzungslos nach einem Wechsel genehmigt wird. Mhm.
Jetzt in dem Fall, den ich geschildert habe, wird die Verteidigung als Sicherheitsrisiko gesehen. Das heisst, es bestimmt Verdächtigungen und das führt zu Durchsuchungen im Eingang von der Justizgebäude. Wir kennen das auch im POZ, dass wir durchsucht werden, und zwar recht akribisch. Wir stehen dann einmal in den Socken dort, und zwar jedes Mal, wenn wir einen Morgentermin haben und am Nachmittag werden wir zweimal durchleuchtet. Gleichzeitig die anderen professionellen Verfahrensbeteiligten nicht. Die haben einen Sondereingang ohne so eine Kontrolle. Ich habe es auch schon erlebt im Obergericht, dass ich das bei Hochrisikoverfahren, dass du als Verteidiger durchleuchtet wirst, der Staatsanwalt dann aber einfach durchlaufen kann. Und das Gericht ja sowieso. Wie beurteilst du das?
Ich will mich jetzt nicht aufregen. Eigentlich mit dem liebsten auf eine Beurteilung verzichten. Es gibt einfach kein Es gibt nur einen Grund, warum man das so handhabt. Es ist ein Misstrauen. Man traut uns zu, dass wir unbotmässig aufs Verfahren Einfluss nehmen könnten. Dass wir also tatsächlich Also es muss ja eine Waffe sein, die man mitträgt. Oder etwas anderes kann man nicht vorstellen. Es gab bei einer Gerichtsverhandlung, da kann man nicht mehr kollidieren. Oder irgendwelche Kassiber. Also, ja, es gibt nur Misstrauen, das ist das Einzige. Wir haben ja schon viele Diskussionen geführt mit diesen Praxispartnern. Da wird gesagt, man könnte ja unabsichtlich etwas erwähnen, etwas, was man vergessen hat, was dann die betroffene Person auf einmal findet, sagt Messerli. Es geht, die Argumentation geht nicht auf, es ist nur Misstrauen. Punkt.
Und das wirkt sich eben unmittelbar aufs Verfahren aus. Das ist nicht einfach gleich. Sondern die Wagenburg-Mentalität ist auch ein Zeichen. Und das macht auch etwas mit den Leuten, die in dieser Wagenburg hocken. Und das polarisiert.
Eben, ich möchte mich dem Thema nicht vertieft widmen. Meine Haltung dazu ist klar. Es ist eine Form von Machtdemonstration. Man hat mir bis jetzt keinen plausiblen, nachvollziehbaren Grund können erklären, warum man uns Verteidigerinnen und Verteidiger durchsucht. Es wird immer wieder gesagt, es gibt eben auch schwarze Schafe bei uns, dass es so Vorfälle gäbe. Ich kann das zu wenig beurteilen, ob und wie es das gibt, aber sicher nicht im Sinne von einer Gefährdung, wenn es um irgendwelche Waffen und so geht, oder dass man vielleicht just gewisse Leute, die sich in einem Graubereich aufhalten, könnte sein. Das macht aber bei einer POZ-Kontrolle und so macht das alles null Sinn. 0,0 Sinn, zumal in der Gefängnis wird man überhaupt nicht kontrolliert. Dort ist das Vertrauen eben rum. Und auch das geht nicht auf. Es geht einfach nicht auf.
Ja, nein, das ist ja Birnenweiche. Also wir machen nicht unsere Ausbildung und, um noch ein Anwaltspatent zu riskieren. Also ich glaube auch, es ist ja keine politische Machtdemonstration und es ist eben auch politisch gesteuert.
Sie sagen natürlich, es ist einfach zu mühsam, eine weitere Gruppe zu machen. Es gibt externe und interne und das sagen so. Also sie tun es wegargumentieren mit organisatorischen und Ressourcengründen.
Ich sage nur, Frau Iseli in Winterthur, magst du dich noch erinnern? Die liebe Frau Iseli, immer sehr freundlich. Es ist klar, sie sind Anwalt, sie können durchlaufen und die beschuldigte Person hätte müssen durch den Bogen.
Genau, vorgeschoben werden organisatorische Gründe, Ressourcengründe und ja, Rechtsstaat kostet halt ein bisschen.
Vertrauen auch.
Genau.
Ja, nein, es ist eine völlige Verkennung von unseren Rollen in diesem ganzen Umzug. Also jetzt die extreme Belastung von der Verteidigung. Also eben kurzfristige Terminschieben, das generelle Klima, die Durchsuchungen, der Ton miteinander, so ein bisschen Zerbürbungsmechanismen. Kennst du das auch?
Nein, das kenne ich nicht. Und da muss man, glaube ich, schon einen klaren Unterschied machen, wenn du von Stammheim redest. Ich meine, das ist wirklich das komplette eine Extrem. Und dann noch deutsche Verhältnisse. Das hat man beim Chapet-Prozess gesehen, wie lange das geht. Ich meine, dort ist eine Kanzlei lahmgelegt. Dort bist du wirklich über Jahre hinweg, bist du also Verhandlungstermine. Das ist natürlich nicht ansatzweise vergleichbar mit unserer Terminierungslast und Terminierungsnöte und Zwänge, wie wir sie haben.
Wobei, ich bin völlig bei dir, wobei eben, es ist ja auch, dann gibt es ja auch die Spiele mit keiner Akteneinsicht, wo sie auch können schieben, obwohl es auch in der StPO klar ist. Und dann auch wieder Gericht, wo das sehr immer pro Staatsanwaltschaft handhabt, wo man auch dann eigentlich am Schluss, man müsste rückwirkend das mal anschauen und müsste sagen, was hätte eigentlich der Unsinn sollen. Oder auch kurzfristige Terminierung gibt es schon auch. Also wir in der Kanzlei haben jetzt einen Fall, wo uns am Donnerstagnachmittag angezeigt wird, dass dann am Montagnachmittag in Genf eine Einvernahme stattfinden soll. Was ja dann nur noch absurd ist, dass dann der ganze Tross soll zu einer Person nach Genf reisen. Das ist nur schon mal speziell. Und dann irgendwie mit einem Vorlauf von Donnerstagnachmittag zum Montagnachmittag. Das ist ja dann gar nicht mehr handelbar.
Ja, Terminansetzungen führen im Einzelfall zu Ärger. Insgesamt aber auch da ein gutes Zeugnis, das ich ausstellen kann.
Gut. Ja, nein, wirklich. Positiv müssen wir es schon betonen. Dann das Honorar von der amtlichen Verteidigungen. Da ist es ja in den letzten Jahren so ein bisschen gekippt, dass die Hauptverhandlungen pauschal gezahlt werden und nicht mehr nach Aufwand. Und ich hatte dann mal eine längere Diskussion mit einem Vorsitzenden, weil wenn die Pauschale jedes Mal faktisch zu einer Kürzung führt, dann lebt man eigentlich einem Sinn von einer Pauschale nicht nach. Weil eine Pauschale heisst ja, aha, das ist jetzt ein super erfahrener, effektiver Verteidiger gewesen. Wir geben ja vielleicht einmal eine höhere Pauschale. Aber man lässt sich immer die Honorarnote geben und setzt eine Pauschale immer unter dem Betrag. Wie siehst du das, die Honorierung der amtlichen Verteidigungen?
Mir ist Pauschale selber im Hauptverfahren noch nicht begegnet. Ich höre das aber immer mehr. Das okay. ist richtig, dass man sich auf das bezieht. Ärgerlich, weil die Praxis ist bis jetzt ganz eine andere gewesen. Das ist eine Abkehr. Was mich aber zünftig aufregt, ist bei der Einstellungsverfügung, das haben wir sicher auch schon diskutiert, dass wenn man mit dem vereinbarten Kostenansatz, von Stundenansatz von zum Beispiel 300 Franken kommt, wird retrospektiv gesagt, ja gut, also Herr Münch, der Fall ist jetzt also nicht so komplex gewesen, dann machen wir 220. Und das wird in der Regel geschützt. Also eine Instruktion bei verbesserten Verteidigungen vom Klient, von der Klientin, beinhaltet auch Sie, Frau X, Herr Y, selbst wenn eingestellt wird, werden Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit auf einen Teil von Ihren Anwaltskosten hocken bleiben. Und die Nachfrage kann ich nachher kaum beantworten, warum das so sein soll. Zumal eine Kostenbeschwerde, vielleicht für 2-3'000 Stutz für den Unterschied, wird dann komischerweise nach einem Streitwert berechnet, oder PE, den man überkommt. Da kommt man vielleicht für 3'000 Franken mehr, kommt man 500 PE über, wenn man gönnt, aber hat vielleicht 1'000 Franken Kosten gehabt. Das geht alles überhaupt nicht auf. Oder? Also, das ist völlig das Ärgernis, das mir selber schon begegnet ist. Das pauschale Ärgernis ist mir Gottlob noch nicht begegnet.
Und das Ärgernis ist besonders gross, weil erstens gilt die Vertragsfreiheit. Weil sonst wirst du ja faktisch, sagt man dir, okay, du kannst einen Anwalt nehmen, der für 220 Franken schafft. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du zu Unrecht gegen eine beschuldigte Person ein Verfahren führst und das Zeug wird eingestellt, hey, dann tu das auch anständig entschädigen. Weil das ist per se sowas von nicht lustig. Und dass man dann dort noch schmürzelig tut und genau an dem Punkt spart, weil gleichzeitig in der Strafuntersuchung, in der Ermittlungshandlung, spielt ja Geld gar keine Rolle. Da fahren sie ja im Super Lamborghini durch die komplett kleinsten Bagatellfälle. Mit Handyauswertungen und, was ja dann sofort über 10'000 Franken kostet. Gutachten sind auch immer 15'000 bis 20'000 Franken. Und dass man dann da eine Verteidigung von 7'000 auf 5'000 runterfetzt, dass man, weil man nur den Ansatz 220 geben will, ist eigentlich einfach auch nicht erklärbar.
Ich bin mir zu unsicher budgettechnisch, oder ob die Entschädigung von der amtlichen Verteidigung jetzt bei den Staatsanwaltschaften, ob das ins Gesamtbudget einfließt und oder ob sie dort interne Vorgaben haben. Aber was sicher ist, und ich weiss nicht, ob sich das die Einstellungsverfügungsautorinnen und Autoren bewusst sind, damit einhergeht immer eine Geringschätzung von der Verteidigungsarbeit. Auch wenn sie es dann wieder anders begründen, wie es hat POZ-Zugangskontrolle begründet. Aber es geht schlussendlich, so viel ist deine Arbeit nicht wert gewesen. Praxiskostenanalyse vom Zürcher Anwaltsverband, die letzte sagt, kostendeckend in einer Kleinmaske schafft man mit 240 Franken in der Stunde und nicht mit 220 Franken. Also es ist dann faktisch fast ein Minusgeschäft, wenn man noch so abgekürzt wird. Also diese Realität, das sollte man anerkennen und das wäre schön, wenn sie es dort mehr könnten.
Ja, sie sehen einfach immer nur den Betrag, oder? Und denken, das ist ja nur einer von vielen Fällen. Aber sie sehen gar nicht, was alles für einen Kostenblock dahinter hängt. Und jetzt stell dir mal vor, wir umgekehrt könnten auch den Lohn von der Staatsanwaltschaft beurteilen, je nachdem, wie man die Arbeit einschätzt. Oder mal vom Gericht. Also das Gericht soll sich mal in die Lage setzen, was wäre, wenn jetzt der Verteidiger könnte sagen, was das Urteil wert ist. Also das gibt ja, da müssen sie ja noch etwas draufzahlen bei dir, weil es ja so miserabel ist. Also weißt du, ich meine, da ist ja schon, verkennt man glaube ich ein bisschen, was man damit auch auslöst. Weißt du, jetzt, man merkt jetzt wahrscheinlich sogar meine Wut in der Stimme, oder? Weil es ist wirklich ein Misstrauensvotum, wie du sagst, und eine Geringschätzung von unserer Arbeit. Und erst in dem Moment, wenn sie eben selber eine Verteidigung brauchen, nehmen sie eben auch nicht einfach einen Pflichtverteidiger nach Picket-Telefon, sondern dann, wenn sie jemanden wählen.
Ja, ich glaube nicht, es ist unbedingt sagen, der Anwalt X oder die Anwältin Y haben da ja viel zu schlecht gearbeitet. Das ist doch der Aufwand nicht wert. Ich glaube nicht das. Ich glaube, wie du sagst, es ist, man sieht eine grosse Zahl und blendet aus, dass es über 2 Jahre lang zusammengestüttelt worden ist mit verrissenen Telefonen und E-Mails und alles. Und man hat eine grosse Zahl, wo man denkt, was so viel verdienen, das ist ja verrückt. Und man hat immer auch, oder kann ich kann mir vorstellen, dass auch mitschwingt, ja, also eigentlich wäre ja kein Anwalt nötig gewesen. Ich bin ja ergebnisoffen verpflichtet, Untersuchungsgrundsatz. Ich beweise es ja, indem ich einstelle, dass ich bereit bin, auch einzustellen. Und auch das schwingt vielleicht ein bisschen mit. Bei der Einstellung ist ein Anwalt eigentlich gar nicht nötig gewesen. Man hätte auch ohne Anwalt eingestellt.
Ja, ja. Aber auch das verkennt. Das ist ja offensichtlich Leute, die nie auf der Gegenseite geschafft haben und offensichtlich derart weit weg sind, das auch wirklich zu verstehen. Dann Stigma, Terroristenanwalt, oder? Das ist in dem Moment ist dann wirklich hart um die Ohren geflogen, auch am Hannover. Vor allem auch, wenn die Medien im Gerichtssaal ist, da werden ja Fälle unter Umständen so verzogen, berichtet, dass das natürlich dann auch eine ganz unmittelbare Auswirkung auf uns hat. Hast du das auch schon erlebt? Also wir haben ja auch schon Anwaltskollegen, die Morddrohungen bekommen haben, wo dann die ganze Familie unter Polizeischutz gestanden ist.
Ja, ich erlebe das vielleicht mehr von der Gegenseite oder von einer Öffentlichkeit oder natürlich auch im privaten Rahmen, wenn man im Sinne von, wie kannst du nur, oder wie kann man nur so jemanden vertreten? Von der Behördenseite eigentlich weniger. Ich finde, dort sehen sie dann schon, dass eine Verteidigung notwendig ist. Oder haben sie vielleicht mehr Pokerface und lassen sich dort zu wenig in die Karten schauen, ob sie jetzt das irgendwie komisch finden, dass man jemanden vertritt. Aber ich meine, das ist eigentlich ein No-Brainer.
Aber sie machen es über den Kostenblock. Ich meine, wenn du wirklich medienpräminente Fälle hast und dann ist einfach eine Medienarbeit angezeigt, weil es vielleicht Gegenseite auch macht und das kann ja völlig eine eigene Dynamik nehmen. Also kommst du gar nicht um gewisse Medienarbeit zu machen. Und dann, wenn du dort als amtlicher Verteidiger Amt bist, dann sagen sie, nein, Medienarbeit ist nicht Teil von ihrer Aufgabe, da kommen sie gar nicht dafür über. Oder? Und dann bist du auch wieder im Verteidiger-Dilemma, weil was in den Medien steht, hat ja auch einen unmittelbaren Einfluss, wie denn das Gericht sieht. Die sind ja auch nicht losgelöst von dem.
Aber ich glaube, das beschlägt jetzt nicht deine ursprüngliche Frage, die du mir gestellt hast.
Nein, das ist klar.
Ob es ein Stigma gibt, ob man...
Ja, mal indirekt, ja, nicht ein Stigma, aber das Bewusstsein, dass eben Medienarbeit auch Teil von unserer Arbeit ist und nicht der unwichtigste, das wird schon nicht gesehen.
Also losgelöst von deiner Frage, die ich behaupte, wo eine andere war, ja, das ist richtig. Und eigentlich durch jede Kürzung von einer privat eingeholten Expertise, wenn er entschädigt wird, durch jede Kürzung von notwendiger Medienarbeit, was bringt man damit zum Ausdruck, dass es zwei Klassen von Verteidigungen gibt? Oder das ist eigentlich, kann man nicht anders sagen, also man tut nur das Minimum zahlen, was nötig ist für die Verteidigung im Verfahren. Und das wird sehr eng gesehen, was die Verteidigung im Verfahren ist. Andererseits, wenn man andere Länder kennt oder nur schon andere Kantone, trotzdem wieder können wir uns beklagen, doch von einem gewissen Niveau an Entschädigung, die wir rüberkommen, wo im Vergleich zu anderen eben kantonal oder auch über Grenzen raus, sind wir doch eher fürstlich entlohnt im Vergleich. Also das muss wegen dem nicht besser sein, nicht richtig sein, aber einfach, woher wir kommen, wenn wir uns beklagen.
Dann noch eine kurze Frage zum Gutachten. Also da haben wir ja das Rauchgutachten gehabt, das einfach sehr gut gepasst hat, voll schuldfähig. Kennst du das auch, dass etwa die Gutachten zu gut passen und obwohl es ganz klar qualitative Mängel aufweist, dass man dann Ohren, Kopf, Nase, Augen, alles zu und das Gericht einfach das durchwinkt?
Gibt es absolut, ja. Wobei jetzt beim Rauch muss man sagen, er ist einfach von der Anklagehypothese ausgegangen, was ja nicht falsch ist. Wenn er sagt, also wenn das so zutrifft, wie die Anklägerin behauptet, dann können wir nicht drogenabhängig
gut,
sein.
Gut, aber die anderen Gutachter haben dann gesagt, auch wenn du drogensüchtig bist, kannst du hochfunktional handeln.
Das ist wieder etwas anderes, aber ich sage nur Detailaspekt. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er von einer Anklagehypothese ausgeht.
Nein, das kann man ja nicht vorwerfen. Aber dass er wahrscheinlich von seiner NS-Vergangenheit her und, einfach da auch wollte zudienen an dem Apparat von Strafverfolgung und wirklich nicht um eine Ware gegangen ist oder um ein Finden und ein Reiben an einer Ware. Und dass dann das Gericht derart kritische Äußerungen dazu hintertreibt und nicht einfach dankbar sagt, ah super, dass er das einbringt, dann können wir besser entscheiden.
Ja, eben genau. Also wenn der Herr Rauch tatsächlich eine NS-Vergangenheit gehabt hat, wir müssen ja fair sein, sie ist eingestellt worden, für den Herr Rauch gilt die Unschuldsvermutung. Aber falls er das gehabt hätte, ist das natürlich im hohen Maß wäre er befangen gewesen, weil ich meine, einer von den Troff hat insbesondere auch mit dem Aufräumen von Nazis im bestehenden Verwaltungsapparat, im Nachkriegsverwaltungsapparat kritisiert. Und das ist natürlich ein direkter Interessenskonflikt. Das ist ein direkter Gegner, das sind direkte Gegner vom Herrn Rauch, von seiner eigenen Person und Position.
Und eben in dem deutschen Recht hat ja die Verteidigung immerhin Handhabungen, dass dann einfach ein Zeuge selber laden könnte oder ein Experte. Das ist auch Sache, die wir jetzt im Schweizer Recht nicht haben und wirklich ein grosser Mangel von dieser StPO ist. Dass wenn Beweisanträge abgelehnt werden, dann werden sie abgelehnt und nochmal abgelehnt und wieder abgelehnt. Und das ist schon ein Problem.
Das ist ein Problem. Also nicht nur das Beweisantragsrecht, das müsste bis zu einem gewissen Grad eben auch eine Beweisabnahmepflicht sein von so Anträgen. Und klar, auch mit dem müsste es natürlich ein Korrektiv geben, dass man nicht irrsinnig einen Beweisantrag stellen kann. Aber bis zu einem gewissen Grad müssen wir da viel mehr Spielraum haben. Es gibt ja Richterinnen und Richter, die da um einiges freundlicher sind, wenn sie um so einen Beweisantrag gehen, als andere.
Ja, ja, es gibt auch Richter, die ja sagen, ich heisse jeden Beweisantrag von der Verteidigung gut.
Genau, das muss man aber wissen.
Das muss man wissen, ja, ja, natürlich muss man das wissen. Aber jetzt nochmal zurückkommen, jetzt in die Art und Weise, wie jetzt mit diesen Beweisanträgen heute umgegangen wird, hast du das Gefühl, dass, oder wir haben das Problem, dass dein Richter wird nach irgendwie 4 Jahren, 5 Jahren Ermittlungen irgendeinen riesen Aktentheke auf den Tisch knallt, die sehen die Zeuge nicht, die kennen vielleicht auch eine Stimmung von einer Strafuntersuchung nicht, wie so etwas überhaupt zustande kommt. Über die habe ich auch das Gefühl, sie können die Akten nicht richtig lesen, auch wenn sie natürlich sehr gut lesen können, weil sie eben das, den Prozess selber nie erlebt haben. Und dann werden ja Beweisanträge eben gerne nicht abgenommen mit der Begründung, es würde im Ergebnis nichts ändern. Das ist ja das Primat, dass man überhaupt ablehnen darf. Hast du das Gefühl auch, dass da halt sehr viel präjudiziert wird durch die Akten, dass da der Bias einfach oder der Anker, der gerade stark gesetzt wird, dass man nicht wirklich ergebnisoffen andere Hypothesen aktiv an den Sachverhalt antreibt und vor dem Hintergrund eben auch bereit ist, weitere Beweisanträge abzunehmen? Weil eigentlich müsste es ja dankbar sein, weil wenn die Verteidigung sagt, den müsst ihr noch hören, dann kann man ja davon ausgehen, dass das für das Urteil, dass das ein Mehrwert ist für die Urteilsberatung.
Ja, es ist aber nicht ganz einfach. Du hast völlig recht, man müsste da wirklich, aber das muss halt tatsächlich im Vorverfahren geschehen, faktisch, nicht, dass das Gächte auch noch im Hauptverfahren, es müsste im Vorverfahren geschehen, dass man dort aktiver und früher Beweisantrag gestellt für vielleicht andere Erzählstränge oder andere Varianten von der Wahrheit. Das sind alles nur Varianten. Aber dort ist es auch schwierig, andere Varianten zu präsentieren. Wir dürfen ja mit den Zeugen nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen reden. Wir wissen selber nicht genau, was kommt. Man hat auch, also ich spüre mir auch eine gewisse Zurückhaltung mit diesen Beweisanträgen. Es ist total schwierig. Aber ja, ich denke schon, das Vorverfahren framed natürlich bis zu einem gewissen Grad. Man hat sich auf gewisse Sachverhaltsvarianten eingeschlossen. Und das Beste, was man vermutlich machen kann, ist, alternative Erzählstränge bis zum Schluss aufrechtzuerhalten, damit man eher die Richterin oder Richter noch gewillt ist, so einen Beweis nachher abzunehmen.
Aber eben, das muss rechtzeitig kommen. Wenn du das erst im Plädoyer von Hauptverhandlung machst, musst du also starke Tabak dabei haben, dass du dann noch gehört wirst, weil die ja doch mit dem ganzen Aktenkenntnis eben auch wird ja der Erzählstrang sehr stark implementiert.
Genau.
Gut, letzte Frage. Angst als Motor von der Justiz. Also Stammheim war sehr stark von Angst geprägt. Die ganze Verfahrensführung lässt nur den Schluss zu. Und dann wird ja, wenn Angst regiert, wird eben auf einmal auch der Verteidiger zum absoluten Find. Hast du das Gefühl, die Angst treibt heute auch die Strafverfahren?
Ich muss nachfragen, du meinst, haben die Richter Angst um sich selber gehabt, dass etwas passiert, oder Angst, dass sie nicht der Öffentlichkeit genehmes Urteil fällen können?
Ich möchte meine Frage so verstanden haben, das gesellschaftliche Klima. Also nach diesen Terroranschlägen in Frankreich vor allem. ist das gesellschaftliche Klima ein anderes. Die Angst ist ein grösserer Treiber. Und ich habe schon das Gefühl, namentlich bei der Polizei, ist schon so, es könnte etwas passieren. Also man hat schon viel weniger Toleranz, man geht schon viel rigider gegen Clinch-Kriminalität vor, so im Sinn, während den Anfängen. Jetzt habe ich die Antwort schon selber gegeben. Also ich finde, Angst hat schon unseren Strafprozess angefangen durchweben. Und es ist so ein bisschen eine Lockerheit verloren gegangen. Und die Lockerheit darf man jetzt nicht falsch verstehen. Damit meine Augenmaß.
Mhm. Ja, ich weiss, was du meinst. Ich denke, es gibt gewisse Aspekte, wo ich vielleicht jetzt mehr als Bürger antworte. Ich finde die ganzen Geförderansprachen und das, bis zu einem gewissen Grad das Screening, wenn es darum geht, ein School-Shooting können zu verhindern oder so, finde ich schon gut, dass man dort während den Anfängen macht, dass man im Jugendstrafrecht genau anschaut. Wenn es dann aber darauf rausgeht, man muss bereits so Kriminaltouristen, die Einbrüche machen, dass man dort extrem angeht, wie das sagen die Vorboten von kriminellen Organisationen oder bei Bettlern nur schon, bei so Bettlersachen, dort finde ich dann, ist es dann übertrieben und dann vielleicht auch eher wieder ein Vorwand, mit dieser Angst zu arbeiten.
Ja, ich finde auch, weißt, wenn wieder mehr Geld für die Strafverfolgungsbehörde gesprochen wird, ich glaube, gerade so eine Bundesanwaltschaft oder das FEPOL, die sind in der Zwischenzeit völlig überdotiert. Und das ist ja auch nur zu erklären von einer allgemeinen Unsicherheit und das Gefühl haben, mehr Staatsanwalt, mehr Polizei, mehr Sicherheit. Und das ist ja so per se nicht richtig.
Ja, genau, aber das ist natürlich eben wirklich ein falsches Verständnis, medial oder vielleicht auch gesellschaftlich, dass man sich die Sicherheit kann wie kaufen und einen grossen Druck auf Strafverfolgungsbehörde, auf Strafjustiz. Die Erwartungshaltung, ja, wenn er nur richtig arbeitet, kann man das auch eher verhindern, oder? Das führt vielleicht nicht zu einer Überreaktion. Wenn man sich könnte darauf einigen, oh, nicht darauf einigen, wenn man muss ja akzeptieren, dass es die hundertprozentige Sicherheit, ich weiss, das ist ein, das sagt man immer wieder, dass es die nicht gibt, aber die gibt es halt tatsächlich nicht und es gibt Fehler und das passiert überall und das passiert sowohl uns Verteidigerinnen und Verteidiger, das passiert den Strafverfolgerinnen und Strafverfolger.
Ja genau, die Fehlertoleranz ist ein bisschen verloren gegangen.
Genau, man hat dort, der Anspruch ist Zero Tolerance und das Gefälligste durchzusetzen.
Genau, und dann auch cover my ass. Ich gehe lieber auf die möglichst sicherste Seite, weil dann mache ich mich nicht angreifbar.
Ja.
Also Greg, ich hätte noch viel, viel mehr Fragen, aber ich denke, wir müssen einen Abschluss finden. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ich danke dir auch, sehr spannend gewesen. Um deinen Podcast noch zu konkurrenzieren, würde ich gerne noch verlinken lassen von dir die Stammheim-Tonbänder. Es gibt da bei WDR, gibt's da, kann man abrufen, die Originalaufzeichnungen von der ersten Stammheimer-Prozess von Bader und Konsorten. Sehr spannend. Und dort merkt man wirklich die Feindseligkeit, die dort geherrscht hat, auf beiden Seiten.
Der Oskar Schilly ist jetzt etwa 92. Der ist ja auch Verteidiger gewesen, der Stammheim-Prozess in der frühen Phase. Das ist schon einer von den Verteidigern, die man loswerden wollte. Und der war in Zürich gewesen, am Europa-Institut. Immer noch super rüstig, super spannende Persönlichkeit. Auf jeden Fall im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung habe ich auch ein bisschen nach dem Oskar Schilly geforscht. Und da gibt es ja wunderbare Filme. Und da gibt es auch eine Tonbandaufnahme von Oskar Schilly, wo er hörst ihn umwettern ohne Ende oder Respekt einfordern.
Ja, das ist also sehr, sehr hörenswert.
Also da lohnt sich, auch mit dem Blick von heute drauf zu schauen und zu sagen, was ist dort passiert und warum wenn man das nicht, wie es dort passiert ist, weil es einfach nicht mehr Rechtsstaat ist, sondern einfach ein Ergebnis durchdrücken, eine Sichtweise. Und wirklich das Primat muss sein, richtige, gerechte Urteile zu finden und nicht einfach jemanden zu verurteilen, weil man denkt, er ist es gewesen.
Ja, es war halt viel zu schnelle, der viel zu schnelle Versuch gewesen, auch von einer gesellschaftlichen und geschichtlichen Aufarbeitung von der RAF-Geschichte. Es wäre vermutlich besser gewesen, wenn man einfach ein, also im Nachhinein ist ja immer einfach im Nachhinein, aber in der Rückschau, dass man einen sauberen Strafprozess gemacht hat, aber eben halt auch eine Aufarbeitung, durchaus auch öffentlich im Sinne von Hearings, wie sie auch in anderen, Südafrika hat es das gegeben und so, dass man das versucht aufzuarbeiten. Aber es ist viel zu schnell und zu impulsiv gewesen und natürlich noch voll in dieser Aufregung und mit in dem deutschen Herbst. Es war grausam gewesen, was dort parallel gelaufen ist mit Mogadischu und so. Und das hat sich gegenseitig aufgewiegt. Das war fast nicht mehr kontrollierbar auf beiden Seiten.
Ja, ja, und eben, nur weil du ein Gericht hast und eine Organisation, sind es letztendlich auch Menschen, die natürlich davon genau gleich betroffen sind. Aber trotzdem muss ja der Versuch da sein und auch eine kritische Würdigung von einer Strafverfolgungsbehörde. Weil das ist es. Natürlich ist das Gericht einer Strafverfolgungsbehörde näher, per se, mental. Aber das Gericht hat nun mal die Aufgabe, unvoreingenommen kritisch anzuschauen, und zwar kritisch auf beide Seiten. Und nur so funktioniert der dialektische Prozess. Und die Machtinstrumente, die eine Staatsanwaltschaft in der heutigen StPO hat, ist derart dominant. Umso wichtiger ist eben die Funktion des Richters. Und wenn da zu grosse Nähe ist mental, dann leidet der Rechtsstaat darunter.
Genau, wir haben eigentlich schon wieder lange abschließen, aber doch noch etwas Letztes, auch noch von meiner Seite. Ich meine, die Haltung der Beschuldigten war natürlich, wir anerkennen da innen aber gar nichts da, was da läuft. Wir sind alle miteinander unter einer Decke der Feind. Und diesen Angriff können sie abstrahieren und trotzdem unabhängig sein und sich nicht sozusagen in die Nähe von der Bundesanwaltschaft begehen. Das ist natürlich extrem schwierig und unbewusst passiert das natürlich automatisch. Wir sind ja beide Vertreter vom Staat, wir glauben an den Gesellschaftsvertrag, an die Ordnung, an der Art von Konfliktbewältigung und die anderen verneinen es komplett. Es gibt automatisch einen Shift.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also danke fürs Einschalten und bis bald.